China ist ein ganz wichtiger Markt für uns. Wir exportieren hier jedes Jahr circa 16, 17 Milliarden Euro an Produkten. Die Unternehmen sind definitiv hier total offen und sind immer interessiert halt für Gespräche, für den Austausch, aber auch für Kooperation, ja. Obwohl China halt mittlerweile, sag ich mal, die zweitgrößte Wirtschaftsnation in der Welt ist, ist es halt doch für viele Menschen immer noch halt eher etwas Mystisches.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Da jia hao, jin tian lai zhan jia, wo men Rocket Fuel de bo ke.
Ja, das war jetzt mal ein Intro. Herzlich willkommen bei Rocket Fuel. Heute ist zu Gast bei mir Daniel Jo und Raphael Giegen. Guten Tag.
Hallo.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Bei uns ist guten Morgen, bei Daniel ist es?
Nachmittags. Gut. 16.10 Uhr.
Nachmittags. Wo bist du genau?
Ich bin gerade auf der wunderschönen Insel Hainan.
Was quasi das Hawaii Chinas ist, wie du uns verraten hast.
Das kann man so ungefähr beschreiben.
Sehr schön. Ja, wir sind jetzt schon mitten im Thema drin. Es geht um China. Es geht um auch das Thema Lernen, lebenslanges Lernen, Learning Journeys. Rafa, warum sitzen wir in dieser Dreierkonstellation hier zusammen?
Ja, warum sitzen wir in der Konstellation zusammen? Es gibt was Spannendes. Und zwar liegt vor uns im Oktober eine neue Learning Journey, die nächste, die zweite, nach China, in die Greater Bay Area. Das ist die Region um Shenzhen. Daniel ist dabei, denn Daniel schmeißt den VDMA in China. Das ist der Verband der deutschen Maschinenanlagenbauer. Mit ihm hatte ich das große Glück, die erste Reise im November zu machen. Die war ein voller Erfolg. Olli ist dabei, weil Olli, das ist Olli sein Podcast. Und dann jeder weiß, dass Olli ist ein echter Travel-Kumpan von mir. Und er hat die große Ehre, diese Reise zu leiten von der deutschen Seite, weil ich diesmal aussetze. Er übernimmt meinen Part, denn da draußen ist so viel zu tun, dass wir uns aufteilen. Und ich bin dabei, weil ich natürlich die erste Reise schon mal mitgemacht habe. Und China geistert ja durch die Medien. Und die Idee heute im Podcast ist, ein wenig für Aufklärung zu sorgen.
Sehr schön. Also in diesem großen Fußstapfen, Schuhgröße 52 von Rafa, stehe ich jetzt. Daniel, bevor wir loslegen und ein bisschen was über China erzählen, du bist ja auch schon lange da und kannst viel erzählen. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was über dich und über den VDMA, bitte.
Ja, super, Olli. Vielen Dank erstmal, dass ich hier bei deinem Rocket Fuel Podcast mit dabei sein darf. Wie gesagt, mein Name ist Daniel, Daniel Yu. Ich bin kein Chinese, ich bin ein Deutsch-Koreaner aus dem wunderschönen Ruhrgebiet, lebe aber bereits seit 2008 hier in Shanghai und leite seit dem Jahr 2004 das VDMA-Büro in Shanghai. Was ist der VDMA? Das ist der Verband des Maschinen- und Anlagenbaus. Wir sind Europas größter Industrieverband für die Maschinenbaubranche. China ist ein ganz wichtiger Markt für uns. Wir exportieren hier jedes Jahr circa 16, 17 Milliarden Euro an Produkten in diesen Markt hinein. Sind hier bereits seit 20, 30 Jahren vor allen Dingen aus Mitgliederperspektive unterwegs. Und der VDMA ist natürlich hier, weil ein Drittel der 3.500 Mitgliedsunternehmen in China investiert sind und wir hier für die Industrie das Sprachrohr sind und den Mitgliedern helfen vor Ort, den Markt besser zu verstehen, aber auch Türen zu öffnen und insgesamt den deutsch-europäischen Maschinenbau mit dem Ökosystem in China weiter zu verbinden.
Kannst du vielleicht einfach mal sagen, wenn du sagst, allein schon wie viel 13, 1400 Unternehmen sind da investiert, aber wie groß ist der Verband? Also wie viel, also wie kann man das mal ein bisschen vielleicht anschaulich machen, was der deutsche Maschinenbau überhaupt für einen Bums hat?
Ja, also insgesamt ist die Branche in Deutschland vom Volumen her ungefähr 200 Milliarden Euro groß. Wir haben in Deutschland insgesamt circa 6.000 Unternehmen in der Maschinenbaubranche, von denen mehr als die Hälfte bei uns im Verbunde sind. Wir repräsentieren aber circa 80% des gesamten Volumens von der Maschinenbauindustrie. Und ich habe spezifisch jetzt auch immer Europa gesagt, weil wir uns auch in den letzten Jahren halt immer mehr europäisieren. Das heißt, wir haben eine Internationalisierungsstrategie und circa 13% unserer Mitglieder sind jetzt halt auch aus dem europäischen Raum. Das heißt, vor allen Dingen natürlich aus den deutschsprachigen Ländern, Österreich in der Schweiz, aber auch Benelux-Länder und anderen Ländern und aus Europa. Und wir bekommen halt immer mehr Mitglieder halt auch aus den europäischen Ländern halt mittlerweile hinzu.
Rafa, du warst jetzt schon mal bei so einer Reise dabei. Also du bist jetzt wieder aus dem Maschinenbaubereich ja originär, aber du siehst ja viel, was sich da verändert. Du hast aber auch, warst auch schon oft in China. Was ist das Besondere bei dieser Reise gewesen?
Tja, also zum einen, also die Leute, die mir ein bisschen auf LinkedIn folgen oder vielleicht in einer in dieser WhatsApp-Gruppe drin sind, wo ich regelmäßig die Insights teile. Das Besondere an China ist, dass das Land sehr vielfältig im Kontext Fortschritt, Welt von morgen aktiv ist. Ob es die universitären und Forschungsbereiche sind, ob es diese besagte Essential Economy ist, also die ganze Wirtschaft, die irgendwas produziert, ob es die besagten Zukunftsmärkte sind, ob das Robotik ist, KI, autonomes Fahren, Batterie. Und das Wunderbare, ich war ja noch vor, glaube ich, 5 Wochen in Shanghai. Man spürt es da, ich will nicht sagen an jeder Straßenecke, aber man spürt es in der wunderbaren Durchgängigkeit. Und für einen, dessen das nicht der eigenen Realität ist, ist das so, als ob du nicht so zum Universitätscampus gehst, sondern du bereist ein ganzes Land, was es geschaffen hat, all diese Aktivitäten und all die Initiativen auf eine wunderbare Art zu verweben. Und das ist eigentlich so der beste Punkt, denn du lernst ziemlich schnell, weil du die Zusammenhänge erkennst, die Wirkweisen und dann auch so immer abends bei einem Barbier dann so einen Transfer hast. Was bedeutet das eigentlich für uns?
Spannend. Daniel, erzähl doch mal vielleicht, an wen richtet sich denn so eine Reise? Also ist das jetzt, wie gesagt, sind es nur Mitglieder, sind das nur Maschinenbauunternehmen? Also was ist denn so ein bisschen so auch euer Fokus? Weil ich finde das spannend, um das kurz einzuschieben, Rafa, das merken wir bei diesen Reisen. Das Programm ist natürlich immer wichtig, aber natürlich so ein bisschen die Magie passiert, eigentlich, sonst kann ich mal ein Video angucken, aber die Magie passiert ja quasi dazwischen. In den Shuttles, in den Transfers.
Die Klassenfahrt,
abends.
Genau.
Die Klassenfahrt, genau. Beim Karaoke. Nein, aber deswegen, also da muss ja auch die Chemie in so einer Gruppe stimmen, dass man da in den Austausch kommt, dass man auch da Resonanzräume schafft. So ein bisschen, Daniel, erzähl mal ein bisschen, wie kuratiert ihr solche Reisegruppen? Was fahren da für Menschen mit? Dass man einfach, wenn man das jetzt hört und sagt, eigentlich spannend, wie kann man sich das vorstellen? Sind das alles nur so Maschbau-Nerds wie ich?
Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt halt nur Maschinenbauunternehmen, sag ich mal, mit angesprochen sein sollten. Aber es sollten schon, glaube ich, Unternehmen sein, Individuen sein, die halt etwas mit der Industrie zu tun haben, die aber auch Technologie interessiert sind, die einfach verspüren wollen, was im Grunde genommen halt derzeitig in China an Technologien sozusagen halt entwickelt werden, was dort der Status quo ist und die einfach Interesse dran haben. Weil man bekommt ja in der letzten Zeit halt durch die sozialen Medien, sei es Instagram, TikTok und so weiter und so fort, LinkedIn natürlich auch, ja, man kriegt halt ziemlich viel mit. Aber obwohl China halt mittlerweile, sag ich mal, die zweitgrößte Wirtschaftsnation in der Welt ist, ist es halt doch für viele Menschen immer noch halt eher etwas Mystisches, ja, weil sie haben halt vielleicht China nur aus den Medien halt kennengelernt, aber noch nie selber bereist. Man kriegt halt einfach mit, dass dort im Moment halt ziemlich viel an neuen Technologien halt entwickelt wird und hier einfach ziemlich viel Gas gegeben wird und entwickelt wird, was halt Zukunftstechnologien anbelangt. Ja, sei es die KI, sei es die humanoiden Roboter oder auch in der Elektromobilindustrie zum Beispiel. Ja, da ist ja ziemlich viel in den letzten Jahren hochgekommen. Ich denke, es gibt einfach insgesamt ein sehr starkes Interesse, vor allen Dingen von Professionellen oder Menschen aus der westlichen Hemisphäre, das vielleicht ein wenig näher zu erfahren und mit seinen eigenen Augen zu sehen und zu spüren.
Rafa, was hat dich bei der letzten Reise am meisten geflasht?
Ja, bei der letzten Reise, wo ich jetzt vor 5 Wochen, da war der 6, es war der Donnerstagabend, ein Gespräch mit dem ersten europäischen Unternehmen, was überhaupt nach China gegangen ist, ohne jetzt den Namen zu nennen, vor 100 Jahren. Und dann sagte der Leiter dieser Digitalabteilung zu mir, Raphael, wir können noch 10 Fehler machen und sind immer noch schneller. Und das hat er gesagt, ohne jegliche Art einer Arroganz. Aber darin steckt ja eine andere Botschaft, die mir so erst bewusst wurde. Also dieses Land, was eigentlich nur 100 schlechte Jahre hatte und davor einfach eine Power hat, die es jetzt auch wieder hat, hat ja gelernt in diesen 100 schlechten Jahren, sich Dinge anzuschauen, zu lernen, zu adaptieren, besser zu machen. Und das ist so tief in dem Land und in den Unternehmen drin. Und das ist das, wo ich sage, das hat mich am meisten beeindruckt. Also wenn du Lernen und Arbeit nicht mehr voneinander trennst und wenn Lernen und Arbeit eins sind, verbunden dann mit dem Thema Geschwindigkeit und dann wieder verbunden mit deiner Adaptionsfähigkeit, das erlebst du da in der Maßstäblichkeit, wo ich denke, wow, das ist mein Brett. Ja. Und man kann das natürlich gar nicht vergleichen, weil wir ganz anders konditioniert wurden, ne? In dieser Perfektion, du machst das einmal richtig und dann ist es das beste Produkt. Und da ist genau das Gegenteil. Es ist einfach, die Wertschöpfungslogik verändert sich und das Produkt ist an dem Tag, wo es erscheint, immer das Beste. Und wenn du das gleiche Produkt 6 Monate später kaufst, ist ein anderes Produkt, was wieder an dem Tag das Beste ist.
Die du hast ja eben schon gesagt, oder ist ja eigentlich auch klar, China ist ein Riesenland. Wir fokussieren uns jetzt bei der Reise, also auf die Greater Bay Area. Daniel, vielleicht kannst du mal so einen groben Ausblick geben, so was ist der Fokus dieser Reise, wo gucken wir rein, was kannst du vielleicht vom Programm schon verraten, dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen wissen, so wo ist denn der Fokus?
Ja. Also das war jetzt ganz bewusst gewählt, dass wir halt dieses Jahr in die Greater Bay Area gehen, weil mit dem Raphael sind wir im letzten Jahr halt eher im Yangtze River Delta gewesen. Das heißt in Shanghai und um Shanghai. Das Yangtze River Delta ist ja sozusagen Shanghai, Jiangsu, Zhejiang und Anhui. Wo halt auch ziemlich viele westliche Unternehmen halt angesiedelt sind und insgesamt die Infrastruktur sehr gut ausgebaut ist. Wir wollten aber dieses Jahr halt in die Greater Bay Area gehen, vor allen Dingen um die Stadt Shenzhen herum, weil Greater Bay Area im Grunde genommen halt wenn man China sich betrachtet, dann würde ich sagen, ist so Shenzhen der wilde Teenager, ja, also es ist halt da, wo der Altersdurchschnitt so ungefähr zwischen 28 bis 32 Jahren halt liegt. Die meisten Menschen zum Beispiel in Shenzhen sind gar nicht wirklich aus Shenzhen, die sind alle dorthin hingezogen aus anderen Bereichen in China. Und sind dort im Grunde genommen auf der Suche nach Karriere, sind aber auch dort auf der Suche halt selber Unternehmer zu werden. Und das spürt man halt dort einfach in dieser jungen Stadt, wo halt viele Startup-Unternehmen sind, aber auch viele der bereits etablierten Unternehmen, wie zum Beispiel Tencent, die ja diese große Plattform WeChat zum Beispiel betreiben. Andere Unternehmen wie Huawei, BYD, die auch schon seit Jahren natürlich halt etabliert sind und sich zu gigantischen Unternehmen entwickelt haben. Und ich glaube, das ist so ein Gemisch aus ganz vielen unterschiedlichen Industrien und Unternehmen, aber vor allen Dingen im Hightech-Bereich. Und dieses Jahr wollen wir uns vor allen Dingen zum Beispiel am ersten Tag uns mit dem Thema humanoide Roboter befassen. Wir werden ein Unternehmen besuchen, Ubitech und Dexforce. Ubitech ist bereits einer der bekannteren Unternehmen in diesem Humanoid-Bereich. Dexforce ist halt eher noch ein Startup-Unternehmen, aber auch sehr spannend sich halt anzuschauen, weil die halt auch einen sehr starken akademischen Background haben. Und am zweiten Tag zum Beispiel schauen wir uns dann halt Huawei an. Die sind ja mittlerweile halt ein wirklicher Gigant hier in China, ja, und sind in allen möglichen unterschiedlichen Branchen unterwegs. Und wir schauen uns halt das Headquarter für die Elektronikbranche von Huawei an. Und ich denke, auch die folgenden Tage werden spannend sein, aber ich denke, Tag 1 und Tag 2 so als Teaser jetzt schon mal haben es auf jeden Fall schon mal sehr in sich.
So, eine Anmerkung noch von meiner Seite. Ich war ja schon zweimal in dieser Region, nur mal zur Einordnung. Diese Region hat ein GDP in etwa von 2,1 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, die Fläche in etwa so groß ist kleiner als Bayern, aber ein GDP in der Größe von Italien oder Brasilien. Und wenn du da zurückgehen würdest in die Geschichte und würdest 30 Jahre zurückgehen oder 25, ist das eine vollkommen andere Region. Auch so eine Stadt wie Shenzhen, die hat 3 CBDs, also 3 City Business Districts, weil die so rasant gewachsen ist, dass du sagst, ja, also wenn du heute sagst, du bist im CBD in Paris oder du bist in London, dann haben die 3 davon, weil die Stadt so irre gewachsen ist. Und nochmal, Olli, du sprachst ja auch diese Bedeutung dieser Lernreisen. Also ich weiß, mit den Gruppen, mit denen ich da war und übrigens auch das erste Mal, es hat bei mir beim ersten Mal 3 Tage gedauert, dass ich überhaupt die Dinge sortiert habe. Und das bei einem, der so viel liest, der sich so viel anschaut, der sich die ganzen Videos dazu angeschaut hat, Wired, und trotzdem räumt es einen komplett ab. Und so wie du schon mal in Talks sitzt, die dich dann überfordern, wenn du so in einer Keynote sitzt irgendwo, hast du hier eigentlich 5 Tage die Woche von morgens bis abends genau dieses Erlebnis. Und es rattert nur noch in dir und du hast eine positive innere Unruhe. Und auf einmal fangst du an, die Sachen zu verknüpfen. Und all die Nachrichten, die du dann hörst, werden nicht mehr abstrakt, sondern du bist auf einmal, du spannst auf einmal, wie du ins Handeln kommst, ja?
Ja, ich finde das sehr spannend. Du hast jetzt ja sozusagen den Humanoid, also den humanoiden Roboter-Markt, der wächst ja hier auch und gibt es ja in Deutschland auch ein paar. Das ist ja total spannend, was da passiert. Ja. Ich weiß noch, Rafa, als wir auf der CES waren, Anfang des Jahres, irgendwie, an welchen Ständen sind wir stehen geblieben bei den Robotern oder bei den Drohnen und ich immer noch den Traum habe, mal mit meiner eigenen Drohne irgendwie zur Arbeit zu fliegen. das sind ja Sachen und was ich da ist es ja Realität, ja. Also wenn du mit Leuten sprichst, die schon mal da waren, die sagen, ja, das ist ja so, ne? Dann hast du autonomes Fahren und so. Ich meine, hier, wenn du über Talks sprichst, also wenn ich bei Vorträgen oder so Impulsen, die ich halte, wenn ich dann ins Publikum frage, wer ist denn schon mal vollautonomes Auto gefahren? Ey, ganz ehrlich, ich würde sagen, in diesem Jahr sind vielleicht 2 Hände hochgegangen oder 3. Ja. Und ich glaube, dass das Wichtige ist ja, dass man sowas halt einfach sich mal auch wirklich in Real Life anguckt, weil es das hier halt einfach nicht gibt, ne?
Ja. Das hatten wir ja in der letzten Exploration Tour gehabt, also im letzten Jahr. In Shanghai haben wir Pony Eye zum Beispiel besucht und sind dort halt mit der gesamten Gruppe in diesen Taxis gefahren, im echten Verkehr sozusagen. Ja, und ich glaube, das war wirklich auch nochmal ein Highlight zum Ende, weil wir haben das Unternehmen am letzten Tag der Reise besucht und ich glaube, alle Teilnehmenden waren hellauf begeistert, halt einmal in so einem autonomen Taxi drin zu sitzen und halt wirklich durch den Verkehr zu fahren und zu realisieren, dass das halt wirklich funktioniert.
Aber in Shenzhen, wie ich gelernt habe, das richtig heißt, Rafa? Ja, ja. Shenzhen. Da gibt es aber nur Pferdekutschen, oder? Da werden wir also sowas nicht sehen.
Wir werden auf jeden Fall versuchen, wenn die Gruppe in Shenzhen ist, an einem Tag so eine App zu benutzen, wo man halt mit einem autonomen Taxi in Shenzhen fahren kann. Ich werde mir das direkt nochmal anschauen mit dem Team und wir werden auf jeden Fall versuchen, das halt für die Leute in Shenzhen zu organisieren. Eine Taxirundfahrt in einem autonomen Taxi. Aber du hattest gerade schon ein anderes Thema genannt. Wir werden, ich glaube, es ist an Tag
4.
Genau, an Tag 5 ist es, glaube ich. 5. Ja, genau hier. Shenzhen Explore Low Altitude Industry in China. Dort werden wir das Unternehmen Micro Multicopter Aviation besuchen. Und das ist halt genau solch ein Unternehmen, die halt im Grunde genommen so Riesendrohnen bauen, ja, mit denen man dann halt in der Zukunft sehr wahrscheinlich dann halt von Flughafen oder Train Station zum Flughafen fliegen kann. Sind jetzt schon unterwegs in Bereichen der Logistik. Und auch mit Sicherheit ein spannendes Unternehmen, sich anzuschauen, zu sehen und zu erfahren, wie halt diese Low-Altitude-Economy halt in China funktioniert.
Wow, spannend.
Ja, Oliver, jetzt bist du nervös, wa? Jetzt
war ich schon ein bisschen nervös und vielleicht kann ich ja trotzdem mal privat autonomes Taxi fahren.
Aber du hast ja noch ein großes Auto.
Ja, das wird auf jeden Fall, das kriegen wir wahrscheinlich hin.
Das habe ich euch nicht verstanden, das müsst ihr nochmal nacheinander reden.
Du kannst dann, also ich meine dann, du kannst genau, also der Daniel kriegt's hin und du kannst dann in deinem Lager, was du hast, eins deiner alten Autos austauschen gegen so einen Kopter.
Ja.
Ja, kann ich machen, will ich aber vielleicht gar nicht. Daniel, lass uns mal kurz, also wie gesagt, es gibt 5 Tage Programm, also erzähl mal ein bisschen was zur Reiselogistik quasi. Also wie sieht das genau aus? Also wenn ich jetzt denke so, okay, mit den Spaßvögeln kann ich mir das gut vorstellen, mal eine Woche mich voll betanken zu lassen. Rafa, du hebst den Finger?
Ja, da würde Eva, ich würde da gerne was zu sagen, weil ich war quasi Gast von Daniel. Das Wunderbare ist, im Vergleich zu den anderen Learning Journeys, die ich organisiere, mit Ausnahme der von Japan, wo die Leute denken, was hat er denn jetzt schon wieder gemacht, ist das hier ein 5-Sterne-Paket. Du landest quasi am Flughafen, dann fährst in das Hotel, wo die Kollegen vom VDMA einen super Tarif verhandelt haben. Und am nächsten Morgen wirst du einfach um 8 Uhr in der Lobby abgeholt und musst dich ab dem Moment um nichts mehr kümmern. Die Transfers sind organisiert, du hast immer zu essen, du hast immer zu trinken, du kriegst ein Intro, du kriegst ein Manual. Das ist ein echtes, fast so studioses Reisepaket. Und bitte was? Welches Paket?
Ein Rundum-Paket.
Ein Rundum-Paket, wirklich. Und da, übrigens, ist wichtig, weil du kannst dich komplett darauf einlassen, weil du hast mit nächsten Stress, der nicht entsteht. Inklusive dem ganzen Thema Dolmetschen, wenn erforderlich. Also das ist meine Meinung dazu, ja. Und ihr habt das total, also die Gäste im November haben das total genossen. Und vor allen Dingen in China, was natürlich ganz wichtig ist, Essen. Jesus Maria, was haben wir gegessen in diesen 5 Tagen? Und wir haben keinen Tag dasselbe oder das Gleiche, wie man immer das auch sagt, auf dem Tisch gehabt, weil das Land halt so vielfältig ist und du schon bei nur, ich sag mal, kurzer Zugfahrt oder Busfahrt in einer anderen Region bist und da auf einmal was anderes am Teller kriegst. Daniel, möchtest du was ergänzen?
Ja, bleiben wir mal erstmal direkt beim Essen, ja, weil das ist natürlich auch kein Zufall. Ich finde, wenn die Gruppe nach China reist oder wenn man sowieso generell nach China reist, dann muss man halt auch einfach erkennen, dass China halt einfach ein Land der Essenskultur ist. Und das gehört alles mit dazu, weil auch wenn wir ein strammes Programm haben, ist es natürlich auch wichtig, dass man halt die kulturellen Aspekte ein bisschen mitbekommt. Und das Essen ist natürlich oder spielt ja natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und deswegen werden wir auch dafür sorgen, dass die Gruppe halt was die Küche anbelangt, in China halt sehr gut versorgt ist und halt mit einem vollen Magen auch wieder nach Hause fliegen kann und berichten kann, dass halt vielleicht bestimmte Gerichte gegessen wurden, die noch nie vorher auf dem Tisch gewesen sind, aber sehr gut und lecker gewesen sind. Also dafür sorgen wir auf jeden Fall.
Und noch eine andere Anmerkung, das Team rund um Daniel, davon haben auch 2 dann auch, ich sag mal, eine außerhalb eine Oversea-Expertise, also das heißt das Europa stimmt. Oder USA. Und was hier natürlich super ist, Olli, du findest immer wieder Anknüpfungspunkte, ja. Der Transfer dieser Erlebnisse ist ja durchaus schwierig. Andere Denkschule, andere Logik, du kennst die Hintergründe nicht. Und dann kann dann das Team von Daniel darauf einwirken oder diese Brücke bewusst bauen, dass du irgendwie nicht selber auf den Trichter kommen musst, wie ist das eigentlich, sondern weil die beide Welten kennen, dann immer so eine Art Matchmaking machen.
Die Matchmaking ist ja ein guter Punkt. Wie sieht es denn aus? Also wenn ich jetzt da mitfahre und ich sag, bin jetzt auch begeistert, wie sehen denn die Möglichkeiten aus, auch dort tatsächlich, also wahrscheinlich innerhalb der Gruppe untereinander in Kontakt zu kommen, aber auch vielleicht mit chinesischen Unternehmen? Was ist so eure Erfahrung? Wie gut funktioniert das? Sind auch dort die chinesischen Unternehmen aufgeschlossen? Irgendwie haben die Interesse an solchen Gruppen? Kann ich da vielleicht auch als Teilnehmer auch direkt mal mit einem da quatschen und vielleicht sogar noch ein bisschen Business machen? Wie ist das so? Oder ist das eher so eine sterile Truppe, die dann da durchgeführt wird?
Nein, also das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal gewesen. Vielleicht beantworte ich jetzt erstmal die Frage, ob chinesische Unternehmen generell offen sind und überhaupt Interesse haben, sage ich mal, Gruppen zu empfangen. Und da kann ich mit einem großen Ausrufezeichen bestätigen, ja, das ist auf jeden Fall so. Natürlich braucht man halt einen gewissen Zugang zu Unternehmen. Ja, die wollen natürlich auch verstehen, wer kommt da jetzt. Ich glaube, mit dem guten Namen, den der VDMH halt bereits seit 130 Jahren trägt, ist es halt für uns, glaube ich, ganz gut. Wir sind seit 20 Jahren im Markt in China und haben halt diese Kontakte und sind in der Lage, halt die Türen zu öffnen. Und die Unternehmen sind definitiv hier total offen und sind immer interessiert halt für Gespräche, für den Austausch. aber auch für Kooperation, ja. Und wenn wir halt dort in die Unternehmen reingehen werden, ja, dann sind da natürlich auch Angestellte beziehungsweise auch Manager von den Unternehmen halt vor Ort, die dann halt auch Auskünfte geben und wo man dann natürlich auch direkt in den Austausch gehen kann, Fragen stellen kann. Und wenn dort halt Menschen aus Deutschland bei der Gruppe dabei sind, die halt auch mit einem Geschäftsinteresse halt dabei sein sollten, um halt irgendwie auch ihren Business Cards auszutauschen und so weiter und so fort. Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Ne? Also definitiv wissen sie, dass wenn eine Gruppe mit dem VDMA dort hinreist, ja, dass das halt auch eine professionelle Gruppe halt ist, ja, und nicht einfach nur eine, sag ich mal, allgemeine Reisegruppe oder so, sondern es hat natürlich halt auch diesen Bezug zur Industrie.
Was ich jetzt so feststelle, ist ja gerade aktuell auch in der Wirtschaftssituation, die wir in Deutschland haben, das Geld sitzt nicht mehr so locker, die Menschen denken zweimal drüber nach, was sie machen. Warum, Rafa, warum ist es wichtig, hier sozusagen in so eine Reise zu investieren? Ist ja nicht nur das, ist ja nur nicht der Cash, den man da auf den Tisch legen muss für Flugreise und natürlich auch eure Begleitung da vor Ort, was aber alles, finde ich, ja noch geht. Ist ja vor allen Dingen auch die Zeit, die ich da investiere. Ne? Aber warum ist das eine verdammt gute Investition?
Ja, also es ist natürlich, also mit den Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, oder andersrum, auf die Menschen, auf die ich treffe, egal, ob es meine Vorträge sind im Rahmen meiner Arbeit bei Vitra oder im Rahmen von Workshops und Touren, die ich organisiere, stellen die Menschen natürlich fest, dass die Welt auf einmal sehr unterschiedliche Realitäten hat. Ja, dass die Realität in ihrer Domain, im Business, wo sie sind oder in dem Land, angenommen, die sind in Deutschland und arbeiten vielleicht europäisch oder außereuropäisch, dass sich da in China etwas tut oder dass die Welt sich grundlegend verändert hat. Und das hat vor allen Dingen etwas mit einer Performance und mit einer Agilität zu tun, die an den Tag gelegt wird, weil wir, wie die Amy Webb sagt, diese Konvergenz und auch diese Konvergenz der Industrien, das heißt, du besitzt eine Domain, du bist vielleicht ein Hidden Champion, du hast dein Business im Griff, auf einmal mit den neuen Technologien stehen dir ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung, die verändern deine Value Chain, führen zu ganz anderen Produkten. Aber wo fängst du an? Das ist, wenn du klettern gehst und stehst von der Wand und weißt jetzt nicht, wie du die Route wählst. Und diese Reise legt auf eine wunderbare, auf eine wundersame Art und Weise Layer über Layer über Layer, wo der Besucher das auf einmal durchdringen kann. Er entdeckt, egal ob er jetzt vom Anfang der Geschichte kommt oder vom Ende der Geschichte kommt, ob er eher einen technologischen und wirtschaftlichen Background hat, er erkennt auf einmal die Zusammenhänge, weiß auf einmal, wo welche Hebel sind, und versteht das Wirtschaftssystem von morgen mit einer ganz anderen wirtschaftlichen Logik, welches auf ganz anderen wirtschaftlichen, auf ganz anderen Technologien basiert und was dann natürlich ganz andere Anforderungen an das Unternehmen leistet. Und diese Art der Konsequenz, die kriegst du nicht, wenn du auf eine Konferenz gehst und da Vorträge, sehr gute Vorträge gerne hörst, die kriegst du nicht, wenn du ein, zwei Unternehmen besuchst. Du musst sie quasi, du betrittst eigentlich Interface für Interface und gehst da durch und das ist exorbitant. Und jetzt muss man ja auch eins sagen, wir hatten ja eine sehr heterogene Gruppe bei der ersten Reise mit unterschiedlichen Interessen, ob das so Hardcore-Ingenieure waren oder so ein Miguel von LaSalle, der die gesamte Bürovermietung in Deutschland verantwortet. Hey, und die Rucksäcke von denen waren voll, also die Rucksäcke mit Gedanken, Ideen von denen, die waren voll. Und deshalb der Invest ist eigentlich am Ende, wenn die Leute sagen, hey, brauchen wir gar nicht drüber reden, ja, das Geld, was ich dafür zahlen muss, oder die eine Woche weg aus dem Business oder die lange Reise nach China, whatever, sondern du wirst das nicht kriegen. Und eines muss uns klar sein. Überleg mal, vor 14, 15 Jahren, ja, als im Silicon Valley die Plattformökonomie aufkam, als die Ubers, die Airbnbs gerade anfingen, ja, als die diese Geschichte neu geschrieben haben, sind alle dahin gepilgert. Und natürlich ist uns die USA näher, allein schon von der Sprache und vom westlichen Eindruck. Aber ich sorry an der Stelle, wie dämlich musst du eigentlich sein, dass du jetzt für die neue Wirtschaft, die passiert, und da ist einer der zentralen Akteure, dass du sagst, du fährst da nicht hin. Also das ist eine Sache übrigens, die ich überhaupt nicht verstehe. Ja. Und auch das ist ja so, das, was der Daniel vorhin sagte, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir treffen oder die wir besuchen, ja, du hast auch da immer diese Freundlichkeit, du hast dieses Interesse auf dieser chinesischen Art, die natürlich ganz anders ist, wie wenn man jetzt nach Amerika fahren würde oder wenn man nach Japan fahren würde. Und du hast aber eins, du hast diese enorme Zugänglichkeit, ne? Weil das Land natürlich auch tief geprägt ist von der Neugierde und dann bist du auf einmal schon im Game.
Daniel, was ist so die Rolle, die so ein Rafa und ich in so einer Reise haben? Also wir sind ja nun auch, merkst ja schon, Menschen, die viel Sachen sehen, die sich so zur Aufgabe gemacht haben, Unternehmen Zukunft oder Organisationen zukunftsfähig zu machen. Was ist so eine Rolle von uns in so einer Reisetruppe?
Ich glaube, das ist immer sehr gut, wenn die Gruppe, sage ich mal, den Guide hat, ja, also den Reiseführer sozusagen, ja, der so ein bisschen das Zepter an sich reißt und halt auch Informationen halt geben kann, ja, weil ich meine, wir bereiten uns halt auf diese Reise gemeinsam vor. Wir haben ja jetzt hier schon sozusagen den Podcast am Laufen, weil wir wissen natürlich auch im Hintergrund, also in der Vorbereitung der Reise, ja, werden wir auch noch ein paar weitere Alignment-Meetings haben. Das heißt, du bist schon ganz viel gefüllt mit Informationen und wirst in der Lage sein, sozusagen auch mit deiner persönlichen Expertise, die du sowieso schon mit an den Tag legst, halt die Gruppe zu informieren, zu führen und im Grunde genommen halt auch die Guidance halt zu geben. Das hat der Raphael im letzten Jahr zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Ja, vor jedem Meeting hat er zu jeder Thematik, sei es halt, als wir bei ByteDance zum Beispiel gewesen sind, wo es halt um Social Media ging. Oder als wir ein anderes Unternehmen besucht hatten, Schüco zum Beispiel, das war ein Unternehmen, oder Pony AI, wo es um autonomes Driving ging im letzten Jahr. Zu jedem Besuch hat der Raphael sich eigentlich ganz gut vorbereitet und hat halt über diese Branche ein Briefing gegeben, warum es so wichtig ist, halt sich halt mit diesen Themen halt aus dieser Branche zu befassen und was halt im Grunde genommen gerade dieser Status quo ist. Und das hat auf jeden Fall der Gruppe ganz gut geholfen, halt den Hintergrund ein bisschen besser einordnen zu können. Und sie sind im Grunde genommen halt nicht ganz kalt in dieses Erlebnis halt reingegangen, ja, sondern sie hatten halt schon dieses Briefing von Raphael bekommen und wussten halt im Grunde genommen so ungefähr, okay, was sie in diesem nächsten Meeting oder was ihnen auf dieser Reise halt begegnen wird und wie sie sich halt im Grunde genommen dann halt auch einstellen müssen, wenn sie halt in Kontakt geraten mit dem Gegenüber.
Hier, Olli, noch kleine Ergänzung und auch aus der Rolle des Besuchers zum Beispiel, ne? So, auch wenn man noch nie in dem Land war, muss man überhaupt keine Berührungsängste haben und sowas, denn in dieser Kooperation, ja, zwischen uns und dem Team von Daniel, ist es eigentlich ein ganz softer Start, ja. Das ist kein harter Start. So, du kannst komplett befreit da hinfahren und kannst dich darauf einlassen. Und das ist so, wie wenn Leute, wenn Leute schon Skifahren können und wollen es erstmal Tiefschnee fahren, ja. Für jede Leistungsklasse ist was dabei. Wir nehmen jeden mit. Und die Garantie ist eigentlich, dass wir am zweiten Tag die Hänge gemeinsam runterballern, ja. Und dass jeder dann von dem anderen partizipiert.
Woher weißt denn du, dass ich einen Skilehrerübungsschein habe?
Olli, in deiner Familie weiß ich doch, ihr seid mit die sportivste Familie in Mainz und Umgebung, vor allen Dingen deine Frau.
Stimmt, die ist mal Skirennen gefahren. Nein, ich finde es sehr schön, was ihr sagt, vor allen Dingen, was ich noch so, auch wenn ich bei solchen Reisen dabei bin, was ich ja spannend finde, dass wenn wir gerade so von außen drauf gucken, vielleicht gar nicht so tief in der Branche sind, wir sehen ja auf einmal auch Punkte, was auch wo Connections teilweise in der Gruppe sind. Ja, wenn man so immer so in seinem Silo ist, ne, dann das ist ja gar nicht schlimm, aber sowas hilft natürlich auch. Man ist ja dann, ich sag mal, in dieser Klassenfahrt, wie du es genannt hast, Rafa, man ist ja da so kaserniert, man hat dann Zeit, dann redet man mit anderen Leuten, kann man sagen, hey, hast du eigentlich schon mal gehört, ja, der Karl-Heinz, der macht da das und die Ute macht das. Wollt ihr beiden nicht mal quatschen? Also ich glaube, dass man wie so eine Katalysatorfunktion auch in solchen Reisegruppen dann irgendwie hat. Und letzten Punkt, den ich vielleicht noch gerne machen will, das weiß ich auch, wenn ich auf solchen Reisen war, also für mich ist das dann ein unheimlich guter, so wie so ein Steinbruch für Storytelling. Ne? Das heißt, ich komm nach Hause, ich erzähle in meinem Unternehmen eine Geschichte. Ich erzähle meinen Kollegen, Mitarbeitenden eine Geschichte. Ich erzähle aber vielleicht Menschen, die ich irgendwo treffe, was. Ich kann darüber, und das ist ganz kein Profan, ich kann darüber posten, ich kann irgendwas machen. Das heißt, ne, das bereichert mich. Also ich habe teilweise, wenn wir am Anfang des Jahres zur CES fahren, das ganze Jahr erzähle ich darüber Geschichten. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Thailand war, dann kann ich darüber Geschichten erzählen. Ich glaube auch, wenn man da mitfährt, man bereichert ja seinen Storytelling-Pool eigentlich. Ne? Und ich glaube, was macht das mit Menschen, die das sehen, dass du da mitfährst? Die denken, ja, guck mal, was ist das für ein Typ, was tut der sich an?
Und das passt super darauf, denn ich garantiere den Leuten, du hast noch nie so viel in einer Woche gestaunt wie in dieser Woche. Und das ist ja auch so interessant, wenn du ich weiß noch, wie wir bei ByteDance saßen und der auf einmal anfing, von diesen 60-Sekunden-Dramas zu erzählen, wo es 90 Stück, wo wir alle die Augen nur so, oh. Und das ist so, du staunst jeden Tag immer und dann, du gehst nur da raus, du siehst nur Rattern bei den Leuten, die steigen dann den Bus ein, du fährst zur nächsten Station und sagst, ey, das ist ja nicht wahr, was wir gerade gesehen haben. Doch. Oder die Roboter, die wir gesehen haben, die Humanoiden, die quasi in so einem Trainingslab, die wie von der Apotheke oder von Supermarkt die Regale sauber machten mit so einem kleinen Besen und nachher Waren einräumten, ja. Und daneben war dann das Krankenbett, da lag einer drin und der Roboter brachte die Medikamente. Hey, du, das ist, weißt du, das vergisst du nicht. Und in dieser Sekunde, in diesem Moment, ich will nicht sagen, ist dein Leben natürlich kein anderes, aber du denkst dann, okay, das ist jetzt der Nullpunkt. Das ist mein neuer Nullpunkt. Und auf so einer Reise setzt du ganz viele neue Referenzpunkte. Und das ist das Wertvollste, ja. So, und das hilft dir auch, innerlich die Kraft zu haben, in der Argumentation, wenn du zurückkommst, in deine eigene Firma, bei deinen Kunden, in deiner Familie, nochmal ganz anders zu argumentieren, weil du auf einmal sehr belastbar die Dinge sortieren und zuordnen kannst.
Ihr beiden. Ich glaube,
das hast du sehr schön beschrieben, Raphael.
Na, das schön. Ist ja so. Hey, sorry, ich weiß noch von meiner ersten Learning Journey aller Zeiten im Jahr 2015, wo am zweiten Tag bei den Leuten Game Over war. Game Over am zweiten Tag. Ja, die ersten haben zu Hause angerufen, wollten die Kinder von der Schule nehmen. So. Und das lässt sich nicht mehr los.
Ich würde sagen, unsere Rucksäcke sind gefüllt. Wir fassen nochmal zusammen. Also, es geht nach Shenzhen, wie ich gehört habe. Wir gucken uns humanoide Roboter an, gucken uns Drohnen an, fahren mal in einem autonomen Taxi von links nach rechts. Ich weiß nicht, Daniel, mach doch nochmal so ein kurzes Wrap-up, noch ein bisschen so Facts. Wo kann ich mich anmelden? Wo finde ich weitere Informationen? Was kostet der ganze Spaß, dass wir vielleicht den Werbeblock hier einfach auch nochmal kurz aufmachen? Achtung, Werbung. Macht mit. Wie gesagt, ihr habt eine Woche lang auch mit mir zu tun. Das muss man mit einpreisen.
Das ist mit das Beste, was es gibt. Also eine Woche mit Dr. Oliver Kämmern, dem Digitalpionier aus Deutschland.
Sauber. Ja, also bin
definitiv
gespannt.
Oliver, würde ich erstmal schon mal sagen, hatten wir ja gesagt, also die Leute, die Interesse daran haben, die diesen Podcast jetzt hören sollten, die können natürlich auch direkt über dich sich anmelden, die können natürlich aber auch über Raphaels Netzwerk sich anmelden. Wer sich halt direkt bei uns melden will, würde natürlich auch gehen, die können sich dann natürlich direkt bei mir zum Beispiel melden. Ich bin über meine E-Mail gut erreichbar, über d.u-y-o schreibt man das, @china-vdma.org. Dort kann man mich per E-Mail erreichen und mehr Informationen bekommen. Aber wie gesagt, auch über die Kanäle direkt über Raphael oder über dich direkt, Oliver, ist für uns natürlich auch okay, weil wir wissen ja, dass das dann halt direkt an uns weitergeleitet wird.
Ja, ich muss sagen, zum Termin, es ist die dritte Oktoberwoche.
Genau, es ist also der erste Tag ist der 19. Oktober und das ist ein Montag und es geht dann bis zum Freitag, dem 23. Oktober. Natürlich wäre die Anreise an dem Sonntag, das wäre dann der 18. Oktober und genau. Das wäre dann halt die gesamte Woche. Wer natürlich halt privat oder darüber hinaus noch länger in China bleiben will, das bleibt den Leuten, denke ich mal, offen. Aber zumindest das Programm von unserer Seite her, das fix ist vom Montag, dem 19. Oktober bis zum Freitag, dem 23. Oktober. Das wäre genau das Programm.
Und es läuft so ab, dass es sagt, es gibt quasi eine Handling-Fee für euch. Da genau. Unterscheidet ihr so ein bisschen zwischen den Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Das heißt also, die ganze Reise ist auch offen für Nichtmitglieder. Also nur für, wenn jetzt sagt, du, genau. Keine Ahnung, ich bin jetzt hier von einem Immobilienmakler, der darf trotzdem mit, gerne. Ne?
Der darf trotzdem
mit. Ist dann genau. Ein bisschen teurer. Ansonsten Reise und also Travel Expenses trägt jeder selber.
Genau.
Aber das könnt ihr dann alles auch sicherlich irgendwie nachlesen. Das ist ganz praktisch, aber drauf die Woche ist nämlich die Spacewalk Talks, meine Zukunftskonferenz. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die erste halbe Stunde nur
aufgeladen,
von meiner China, aufgeladen sein und von meiner China-Reise. Ich fliege mit so einem Volocopter
in die Halle. Der Olli, du hast ja Shownotes, ja? Wir können ja auch das Manual verlinken in den Shownotes, das Reisemanual, das aktuelle. Und ich würde auch empfehlen, ich hatte mit Bildword eine Session mit Matthias Modderegger, wo wir China versus China oder China versus USA oder umgekehrt, wo wir all die technologischen Aspekte mal verglichen haben. Auch den Link kannst du teilen, das Video kann man sich nachschauen. Und da ist ganz viel Futter drin, wo du dann schon denkst, wow, das muss ich mir anschauen.
Ja, top. Gut. Haben wir was vergessen?
Nee.
Da würde ich sagen, Daniel, verabschiede uns doch mal.
Ja, Daniel, verabschiede uns
auf Chinesisch jetzt mal und sag mal herzlich willkommen. Und jetzt hier buchen, sagst du jetzt mal auf Chinesisch. Und bedankst für das tolle Gespräch. Und sagst jetzt mal schön, vielen Dank, dass ich zu Gast bei Rocket Fuel sein durfte. Nein, macht doch mal eine schöne Verabschiedung, Daniel. Und vielen Dank an euch beide. Danke, Rafa. Danke, Daniel, für den Dings. Ich hoffe, ich sehe viele von euch auf der Reise wieder. Freue mich da schon echt wie ein Schnitzel drauf. Und in diesem Sinne, bleibt neugierig.
Alright. Oliver, Raphael, Feichang, Ganshien, Niemen, Jintian, Waki, Zanja, Niemen, Borke, Wa Feichang, Huangning, Daja, Dao, Dungguo, Zanja, Woman, GBA, Greater Bay Area Exploration Tour 2026. See you in China. Exactly. See you in China and get in touch with us, get in touch with Oliver, get in touch with Raphael or get in touch with me and we are hoping to see many of you joining our tour in October.
Sehr schön. Also Borke hat mir gut gefallen.
Großartig.
Borke it is.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.